Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Das Thema von dem heutigen Gottesdienst lautet hässlich. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, das Thema passt so überhaupt nicht zu dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Am Anfang ein Clip, Hawaii, Wasser, Surfen, alles andere als hässlich. Oder jetzt auch dieses Lied, What a Wonderful World, was für eine wundervolle Welt. Eigentlich auch kein Lied, das irgendwie was oder irgendwas mit Hässlichkeit zu tun haben könnte. Und wenn wir ehrlich sind, über Hässliches spricht man nicht so gerne. Normalerweise sind wir froh, wenn wir um hässliche Dinge einen Bogen machen können. Aber was genau heißt eigentlich hässlich? Ich denke da zuerst an die äußere Erscheinung. Jemand oder etwas, Gebäude, was weiß ich, ist hässlich. Das heißt aber nichts anderes, als dass das irgendwie meinem ästhetischen Empfinden zuwiderläuft. Das bedeutet aber auch, dass das, was ich vielleicht als hässlich empfinde, von einer anderen Person ganz anders beurteilt werden kann. Es ist also eine subjektive Wahrnehmung. Neben dem äußeren Erscheinungsbild oder dem äußeren Wahrnehmen kann aber hässlich auch eine menschliche Haltung bezeichnen. Von der hässlichen Seite des Menschen sprechen wir dann, wenn bestimmte Verhaltensweisen oder Einstellungen dem zuwiderlaufen, was wir für richtig und gut halten. Aber auch an der Stelle können die Beurteilungen wieder auseinandergehen. Vielleicht empfindest du es als hässlich, wenn du von einer Person, die dir nahesteht, der du vertraust, belogen wirst. Vielleicht findest du es hässlich, wenn Menschen andere Menschen Gewalt antun. Flüchtlingsunterkünfte in Flammen aufgehen und Menschen, die Hilfe brauchen, wieder mit leeren Händen dastehen. Also gut, Hässlichkeit scheint irgendwie ein bisschen im Auge des Betrachters zu liegen. Was hat es jetzt mit diesem Thema zu tun? Wenn ich mich in dieser Welt umschaue, dann beschleicht mich, auch wenn die Sachen immer unterschiedlich wahrgenommen werden können, in letzter Zeit immer häufiger das Gefühl, dass mit unserer Welt etwas nicht stimmt. Vielleicht geht's dir ähnlich. Ich habe mich zwar relativ bequem eingerichtet, mein Leben ist relativ, würde ich sagen, gut, verläuft in sicheren Bahnen, aber es gibt in letzter Zeit Dinge oder ich höre Sachen von Menschen, von Schicksalen, die mich einfach sprachlos machen, die mich kopfschüttelnd dastehen lassen. Und solche Ereignisse, die können ein Leben und auch meine kleine heile Welt, in der ich mich ganz gut eingerichtet habe, vollkommen auf den Kopf stellen. Ich habe heute Morgen keinen Clip mitgebracht, sondern zwei Bilder. Das erste Bild, das Gesicht einer Frau. Geöffnete Augen, die in die Ferne oder in die Leere schauen. Tränen fließen dieser Frau über die Wangen. Und ich stelle mir die Frage, was haben diese Augen gesehen? Was hat dieses Gesicht erlebt? Vielleicht der plötzliche Tod eines Freundes, einer Freundin, vielleicht eine unerwartete, unerfreuliche Diagnose. Vielleicht wurde das Leben dieser Frau durch die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses und die damit einhergehende finanzielle Ungewissheit auf den Kopf gestellt. Vielleicht deuten diese Tränen auf zerbrochene Beziehungen. Vielleicht bringen diese Augen auch einen Schmerz zum Ausdruck über die Ungerechtigkeit, die wir so oft in unserem Alltag und in dieser Welt wahrnehmen können. Wenn sich das Leben von seiner hässlichen Seite zeigt, dann kann es passieren, dass mein Leben aus den Fugen gerät. Dass ich das Gefühl habe, den Boden unter den Füßen zu verlieren und ins Bodenlose zu fallen. Wo finde ich dann Halt? Einen ganz anderen Eindruck vermittelt das zweite Bild, das ich mitgebracht habe. Ein Kindergesicht mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen. Die Nikolausmütze auf dem Kopf, die könnte darauf hindeuten, dass diese Freude des Kindes etwas mit Weihnachten zu tun haben könnte. Ist ja auch gar nicht mehr so weit hin. Geschenke, die Erfüllung von Wünschen. Und auch dieses Bild spiegelt einen Teil meiner Weltwahrnehmung wider. Es gibt in dieser Welt eine Vielzahl von Dingen, die schön und gut sind und die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die meine Augen zum Leuchten bringen. Bei mir ist das zum Beispiel leckeres Essen in Verbindung mit einem guten Glas Wein, ein attraktives Fußballspiel, das ich mir vielleicht im Fernsehen anschaue, ein gutes Konzert oder ein schöner Urlaub. Was bringt deine Augen zum Leuchten? Vielleicht ein gutes Buch, ein Spaziergang in der Natur, eine Tour in den Bergen, sportliche Aktivität, deine Kinder, dein Freund, Freundin, Mann, Frau. Ich glaube, dass diese beiden Bilder ziemlich gut die Grundspannung abbilden, in der sich zumindest mein Leben bewegt. Auf der einen Seite sehne ich mich nach dem Schönen und Guten in meinem Leben und ich freue mich darüber, wenn ich Zeit habe, schöne Dinge zu machen, zu unternehmen. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch immer wieder, dass mein Leben von Umständen und Ereignissen bedroht wird, die ich nicht in der Hand habe und die das Potenzial haben, mein Leben ins Chaos zu stürzen. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Diese Sehnsucht, die spiegelt sich auch in manchen biblischen Texten wider. Ich habe heute Morgen einen ausgewählt, der steht im Buch Jesaja, in Kapitel 65, die Verse 17 bis 25. Ich lese den Text vor. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Freut euch vielmehr. Freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringen werde. Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und seine Bewohner zu einer Quelle der Freude verwandeln. Ich selbst werde mich an Jerusalem freuen und über mein Volk fröhlich sein und der Klang von Weinen und Klagen soll dort nicht mehr zu hören sein. Es wird keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden und keine Alten, die nicht ein erfülltes Leben gelebt haben. Die Jüngsten werden mit 100 sterben und wer die 100 nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Dann leben die Menschen in den Häusern, die sie erbaut haben und essen die Früchte der Weinberge, die sie gepflanzt haben. Sie werden nicht mehr bauen und ein anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst. Denn mein Volk wird so lange leben wie die Bäume und meine Erwählten werden das genießen, was sie erarbeitet haben. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen und keine Kinder gebären, die gleich danach sterben, denn es sind Kinder von Menschen, die der Herr gesegnet hat und deren Babys Anteil am Segen Gottes haben. Noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, Schlangen werden sich von Staub ernähren. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. Das Jesaja-Buch malt uns an dieser Stelle paradiesische Zustände vor Augen. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ja genau, so müsste die Welt sein. Eine Welt, in der es kein Weinen, keine Tränen, kein Klagen mehr gibt. in der die Menschen nicht mehr frühzeitig sterben, sondern ein erfülltes Leben haben werden. Die Menschen werden in ihren Häusern leben und die Früchte ihrer Weinberge genießen. Das heißt, sie werden das Gute und Schöne in vollen Zügen auskosten können und alt und lebenssatt sterben. Die hier beschriebene Welt ist außerdem von einer ganz besonderen Zuwendung Gottes geprägt. Noch bevor die Menschen zu Gott rufen, wird dieser antworten. Und während sie ihre Bitten vortragen, wird Gott sie schon erfüllen, erhören. Aber damit noch nicht genug, selbst die Tierwelt wird von diesen friedvollen Zuständen beeinflusst. Wolf und Lamm gemeinsam auf einer Weide, heute irgendwie unvorstellbar, der Löwe als Vegetarier. Gut, jetzt kann man überlegen, ob das der Löwe so toll finden wird. Aber die Menschen werden in Harmonie miteinander, mit der Schöpfung und mit Gott leben. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Text lese, dann regt sich in mir eine tiefe Sehnsucht nach einer Welt, die so aussieht. Aber auf der anderen Seite werde ich auch relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn diese wunderschöne Zukunftsvision hat eine Kehrseite. Die heilvollen Bilder bedeuten gleichzeitig, dass die gegenwärtige Realität ganz anders aussieht. Wenn dieser Text die Hoffnung ausspricht, dass es irgendwann kein Weinen, kein Klagen und kein Trauern mehr gibt, dann heißt das, dass jetzt die Menschen weinen, klagen und trauern. Es bedeutet, dass gegenwärtig Kinder sterben und vielen Menschen ein gesegnetes Alter verwehrt bleibt. Es bedeutet, dass Menschen jetzt Häuser bauen und Weinberge anlegen, also hart arbeiten, aber andere davon profitieren. Der Lohn ihrer Arbeit wird ihnen verwehrt, vorenthalten. Und es bedeutet schließlich auch, dass es so scheint, als ob Gott sich von dieser Welt abgewandt hat. Es hat den Anschein, als ob Gott das Rufen der Menschen nicht hört und ihre vorgetragenen Bitten unbeantwortet lässt. Wenn die Welt so erlebt wird, dann stellt sich die Frage, wo ist denn das Schöne und Gute angesichts der Hässlichkeit, die mir tagtäglich entgegenschlägt? Wie soll ich in einer so erfahrenen Welt den Glauben an das Schöne und Gute überhaupt noch irgendwie behalten, bewahren? Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, genau so ist es in meinem Leben. Ich kann den gegenwärtigen Zuständen nichts Gutes abgewinnen. Und ob es überhaupt etwas Schönes gibt, kann ich nicht sagen. Mir geht es manchmal ähnlich. Wie gehe ich jetzt mit dieser Spannung, die zwischen diesen beiden Bildern besteht, um? Ich kenne Menschen, die würden jetzt sagen, wo ist eigentlich dein Problem? Wir wissen doch alle, dass die Welt böse ist. Seitdem, ich setze es mal in Anführungszeichen, Sündenfall, ist klar, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Gott hat die Welt zwar gut geschaffen, aber durch die Übertretung des göttlichen Gebots durch den Menschen ist die Schöpfung verdorben. Das Schöne ist verdorben und alles menschliche Bemühen, die Welt zu verbessern, wird scheitern. Wir müssen uns damit abfinden, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und weiter würden diese Menschen vielleicht zu mir sagen, und du bist doch gar nicht hier auf der Welt, um das Schöne und Gute zu erfahren. Deine Aufgabe besteht vielmehr darin, Jesus nachzufolgen und sein Kreuz auf dich zu nehmen. Mit anderen Worten, deine Existenz hier auf dieser Welt ist mühsam, mühevoll und daran wird sich auch nichts ändern. Ich frage mich an der Stelle, ob diese Einschätzung unserer Welt und meiner Existenz als Christ wirklich zutreffend ist. In der Geschichte der Christenheit gibt es häufig so Tendenzen. Auf der einen Seite gab es immer wieder Tendenzen, die gesagt haben, wir müssen das Reich Gottes mit Gewalt herbeiführen. Und auf der anderen Seite gab es Tendenzen, die gesagt haben, wir müssen irgendwie diese Welt überstehen und irgendwann in der Zukunft werden wir dafür entschädigt. In dieser Welt müssen wir leiden, aber es kommt der Tag, an dem Gott uns in seine neue Welt holen wird und dort wird alles besser. Es findet im Prinzip eine Vertröstung auf das Jenseits statt. Meiner Meinung nach greifen beide, also klar, wir wollen nicht irgendwie mit Gewalt versuchen, Gottes Werk hier durchzusetzen. Da gab es in der Vergangenheit genügend Beispiele und das ist alles schiefgegangen. Aber ich glaube auch, dass sozusagen die Vertröstung auf irgendwann mal eine bessere Welt, dass das zu kurz greift. Oder besser gesagt, dass dieser Aspekt nur einen Teil der biblischen Botschaft ernst nimmt. Ja, irgendwann wird Gott sein Reich aufrichten und dann werden diese paradiesischen Zustände Realität. Aber das heißt nicht, dass das Reich Gottes hier in dieser Welt nicht auch schon Realität werden kann. Wenn ich mir im Neuen Testament anschaue, wie Jesus vom Reich Gottes spricht, dann spricht er davon in der Gegenwart und in der Zukunft. Beides scheint eine Rolle zu spielen. Und im Leben und im Wirken Jesu zeigt sich, dass die Gotteswirklichkeit immer wieder in diese Welt bricht. Dass Gott in Jesus den Menschen immer wieder nahe kommt. Und es gibt eine Begebenheit im Matthäusevangelium, die ich da sehr aussagekräftig finde. Johannes der Täufer, der lässt zu Jesus schicken und fragt ihn, ob er der gesandte Messias von Gott ist oder ob er auf einen anderen warten soll. Eigentlich eine einfache Frage, die hätte Jesus mit Ja oder Nein beantworten können. Aber so einfach macht Jesus den Menschen, mit denen er in Kontakt ist, meistens nicht. Er sagt, was siehst du, Johannes? Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Das, was in unserem Bibeltext hier als zukünftige Heilszeit in der Zukunft erhofft worden ist, bricht im Handeln Jesu in diese Welt. Da werden Tränen getrocknet, da werden Krankheiten geheilt, da ist Freude, da wird gefeiert. Da bricht das Schöne und Gute sich immer wieder Bahn. Da kommt Gott den Menschen ganz nahe. Im Leben Jesu werden aber auch die negativen Seiten des Lebens nicht ausgeblendet. Jesus hat zu Beginn seines Lebens Flucht und Vertreibung erlebt. Er ist von einem seiner engsten Begleiter verraten worden. Er ist körperlich misshandelt worden. Ein bekannter Mörder wurde ihm vorgezogen und an seiner Stelle entlassen. Und schließlich ist er qualvoll am Kreuz gestorben. Gott ist in Jesus dieser Welt ganz nahe gekommen und trotzdem spiegelt sich im Leben Jesu die Zerrissenheit dieser Welt, unter der auch wir heute noch leiden. Wie können wir jetzt in unserem Leben mit dieser Spannung umgehen? Schön und hässlich, Gutes und Schlechtes. Anbrechen des Reiches Gottes, aber noch nicht vollständige Verwirklichung der Gottesherrschaft. Die Predigtreihe heißt ja Erlösung. Der Titel verrät, dass es, dieses großgeschriebene Er, hier um eine Person geht, die im Mittelpunkt steht, Jesus. Er kann lösen, Lösungen bieten, er kann befreien. Er wird diese Spannung zwar noch nicht vollständig auflösen, aber im Vertrauen auf ihn werden wir schon jetzt dazu befähigt, auch immer wieder am Schönen und Guten teilzuhaben. Christoph hat in der letzten Woche am Ende seiner Predigt das Vaterunser vorgebetet. Und ich finde, dass in dem Gebet unglaublich viel drinsteckt. Und ich glaube, dass es auch sehr gut zu dem heutigen Thema passt. Ich will jetzt an dem Gebet entlang gehen und an drei Stellen nochmal so kurz einhaken, um ein paar Gedanken herauszuarbeiten, wie wir mit dieser Spannung zwischen schön und hässlich umgehen können. Der erste Teil, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Da ist auch wieder so diese Spannung. Ja, schon jetzt auf dieser Erde soll das Reich Gottes kommen. Und zunächst einmal kann ich einfach von ganzem Herzen in diese Bitte einstimmen und beten, dass das Reich Gottes auch jetzt immer wieder aufbricht. Ich bete und hoffe, dass die Wirklichkeit Gottes auch heute noch in dieser Welt sich zeigt. Und diese Hoffnung, die ich habe, die darf und soll mich auch zu tätiger Liebe führen. Wir können und sollen in unser Umfeld hineinwirken. Menschen, die zu mir sagen würden, wir als Christen können die Welt nicht verbessern, denen würde ich entgegenhalten, oder da würde ich sagen, Leute, ihr macht die Welt zu einem abstrakten Ding, die Welt. Was soll das denn bitte sein? Sie übersehen dabei, dass es nicht die Welt gibt, sondern nur unzählige Menschen, die auf dieser Welt leben. Unzählige Menschen, mit denen wir tagtäglich unterwegs sind. Menschen mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Sorgen und Nöten, mit eigenen freudigen und leidvollen Momenten. Es gibt nicht die Welt. Einige Menschen, mit denen wir unterwegs sind, befinden sich in schwierigen Situationen. Für diese Menschen können wir uns einsetzen, dass die Welt für sie tatsächlich zu einem vielleicht nur kurzfristig besseren Ort wird. Menschen mit Visionen können Veränderungen in Gang setzen. Es gibt Menschen, die halten nichts von Visionen. Helmut Schmidt, der Altkanzler, war so einer, der meinte, Menschen mit Visionen gehören ins Irrenhaus. Aber wenn ich mir so die Geschichte anschaue, dann sehe ich, dass Menschen mit Visionen ein unglaubliches Veränderungspotenzial freisetzen können. Ich denke zum Beispiel an Martin Luther King. Weil er einen Traum von Freiheit und Gleichberechtigung hatte, veränderten sich nach und nach die Lebensbedingungen für unzählige Afroamerikaner in den USA. Mahatma Gandhi hat sein indisches Volk mit einer Vision vom gewaltlosen Widerstand gegen die britische Besatzungsmacht in die Unabhängigkeit geführt. Jetzt müssen wir nicht Martin Luther King oder Mahatma Gandhi werden und irgendwie, was weiß ich, Deutschland umkrempeln. Aber ich bin Teil dieser Welt. Ich bin Teil dieser Bewegung und dieses Beziehungsgeflechts der Menschen untereinander. Und ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, wie zum Beispiel jetzt mir, dass für diese Menschen die Welt kurzfristig oder auch langfristig zu einem besseren Ort wird. Zum Beispiel jetzt auch diese ganze Thematik mit den Flüchtlingen. Wenn ich da sehe, wie viele Menschen sich da auch einsetzen, um den Leuten, die auf der Flucht aus Kriegsgebieten hier ankommen, einfach die Ankunft ihnen irgendwie zu erleichtern und dann dieses Lächeln auch der Flüchtlinge zu sehen, das ist, also kann mir keiner erzählen, dass für die Welt nicht kurzfristig zu einem besseren Ort wird. Gott will uns gebrauchen, damit sein Reich jetzt, heute, immer wieder aufblitzt. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In der Bitte um Brot und um Vergebung, da steht unsere Beziehung zu Gott im Mittelpunkt. Im Jesaja-Text war eine unglaubliche Gottesbeziehung, ist eine unglaubliche Gottesbeziehung beschrieben worden. Bevor die Bitten überhaupt geäußert werden, antwortet Gott. Hier ist es ein bisschen anders. Bitten um Brot und es wird euch gegeben. Auch hier steht ist so diese Verbindung mit Gott im Fokus. Und ich glaube, in beiden Punkten in beiden Bitten, in der Bitte um Brot und in der Bitte um Vergebung, werden zwei Punkte angesprochen, die großen Einfluss auf unser Leben und auf unsere Beziehungen haben. In der Bitte um das tägliche Brot stellt sich die Frage, auf was ich mein Vertrauen setze. Sorge ich mich darum, dass ich mehr Geld verdiene, mehr Geld spare, dass mein Aktienportfolio ständig an Wert gewinnt? Setze ich mein Vertrauen auf meine Fähigkeiten? Es kann dazu führen, dass mich die Sorgen darum, dass ich eben das nicht schaffe oder mich ständig mit diesen Dingen beschäftigen muss, gefangen nehmen. Und Sorgen können ein Leben wirklich belasten. Und das Schwierige daran ist, ich kann mir Sorgen machen und Sorgen machen und Sorgen machen und ich kann versuchen, mein Leben nach bestem Wissen und Gewissen und nach den perfekten Plänen zu gestalten und ich stelle am Ende doch fest, dass ich nichts in der Hand habe. Die Bitte um das tägliche Brot bringt zum Ausdruck, dass ich mein Vertrauen nicht in diese Dinge setze, sondern in eine Person, Gott. Mein tägliches Brot gib mir heute. Ich weiß oder ich will mich jeden Tag aufs Neue im Vertrauen an Jesus wenden und darauf vertrauen, dass er für mich sorgt. Klar muss ich auch Entscheidungen in meinem Leben treffen, das weiß ich, aber ich will mich nicht von diesen Dingen bestimmen lassen. Ich will darauf vertrauen, dass mein Vater im Himmel für mich sorgt und ich davon befreit werde, mich ständig um mein Leben sorgen zu müssen. Und ich glaube wirklich, dass ein Leben in der Abhängigkeit ist bei uns so ein negatives Wort. Ich glaube, dass ein Leben in der Abhängigkeit von Gott mich befreit, um das Schöne und Gute im Leben wahrnehmen zu können. Und vergib uns unsere Schuld. Auch in dieser Beziehung geht es um, oder auch in dieser Bitte geht es um die Gottesbeziehung. Es gibt Dinge in meinem Leben, die mich belasten, Sachen, die ich falsch gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin an Menschen. Und diese Bitte sagt, vergib mir das. Vergib mir meine Schuld. Ich kann mich an Gott wenden und er wird mir diese Dinge vergeben. Damit ist aber noch nicht Schluss. Vergib mir meine Schuld und auch ich will den Menschen vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Und wir kennen das alle, wenn uns Menschen verletzen, wenn wir wütend sind auf andere. Das kann auch eine unglaubliche Last sein, die wir mit uns rumschleppen. Immer wenn wir diese Menschen sehen, geht uns die Galle hoch. Und es verkrampft sich manchmal wirklich alles in uns und zieht sich alles zusammen. Es wird alles ganz eng. Und hier wird uns im Prinzip angeboten, frei davon zu werden. Es ist sehr schwierig, aber ich glaube, es gibt nichts Befreienderes, wie anderen Menschen zu vergeben und zu merken, da steht nichts mehr zwischen uns. Weil Jesus bis zum Äußersten geliebt hat, kann ich Vergebung empfangen und diese Vergebung kann ich weitergeben. Dadurch werden zwischenmenschliche Beziehungen geheilt und Leben ermöglicht. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier wird auch angesprochen, dass nach wie vor in dieser Welt Dinge passieren werden, mit denen wir Probleme haben werden. Dinge, die wir als böse empfinden. Aber ich kann auch hier um Erlösung, Lösung von diesen bösen Dingen bitten. Ich kann in diese Bitte einstimmen und alles, was ich nicht verstehen kann, vor Gott ausbreiten. Warum ist es in deiner Schöpfung möglich, dass Kinder sterben? Warum ist es in deiner Schöpfung möglich, dass Menschen unvorstellbares Leid widerfährt? Warum hast du deine Geschöpfe nicht lernfähiger geschaffen, dass Kriege und selbstsüchtiges Verhalten aufhören? An Jesus zu glauben bedeutet leider nicht, dass ich vor Unglück und Übel bewahrt werde. Das habe ich in meinem Leben schon erfahren und der ein oder andere von euch vielleicht auch. Und es gibt wirklich Lebensgeschichten und Schicksalsschläge, die mich einfach sprachlos dastehen lassen. Sprachlos und ohne eine Antwort. Keine Antwort zu haben, habe ich gemerkt, ist in solchen Situationen häufig die einzig richtige Antwort. In solchen Momenten ist die Klage die einzig richtige Reaktion. Der Leidende darf klagen. Ich darf klagen. Ich darf mit Gott hadern und darf mein Unverständnis zum Ausdruck bringen. Ich darf ihm auch Sachen an den Kopf schmeißen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir Christen mit der Klage so ein bisschen ein Problem haben, weil manchmal da so ein bisschen der Eindruck entsteht, okay, Klage ist irgendwie ein Zeichen von Unglauben oder so, aber das stimmt nicht. Klage ist wichtig. Und im Alten Testament hat die Klage einen breiten Raum. In den Psalmen, in den sogenannten Klageliedern und im Hiob-Buch. Da gibt es unzählige Texte von Menschen, die Gott anklagen, weil sie nicht verstehen, warum manche Sachen passieren. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Geschichte von Hiob. Hiob verliert alles, was er hat. Seinen großen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Alles, was ihm am Ende bleibt, ist sein Leben. Als Reaktion auf diese Schicksalsschläge setzt er sich mit Gott auseinander. Er hadert mit ihm, er klagt ihn an. Er fordert Antworten von Gott ein. Ich bin unschuldig. Warum lässt du das zu? In dieser Situation kommen Hiobs Freunde zu ihm, um ihn zu trösten. Aber anstatt ihn zu trösten, werfen sie ihm Hochmut vor. Sie sagen, du musst nur deine Sünden bekennen, dann wird Gott dir helfen. Mit anderen Worten, dein Leiden ist selbst verschuldet. Diese Freunde werden am Ende dieser Auseinandersetzung von Gott zurechtgewiesen. Und Hiob wird ins Recht gesetzt. Der Prozess des Klagens ist bei Hiob wichtig, damit sich seine Blickrichtung verändert. Am Ende des Hiob-Buchs stellt Hiob fest, in Bezug auf Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Am Ende dieser Klage steht die Erkenntnis, wer Gott ist. Und dieser Prozess des Klagens war notwendig, um den Blick für Gott frei zu bekommen. Ich will lernen, in den Zeiten meines Lebens, wo Sachen passieren, die ich nicht verstehe, zu klagen. Und ich will in diesen Zeiten des Klagens darauf hoffen, dass sich mein Blick verändert und wieder frei wird für Gott. Und nicht nur ich will klagen, sondern ich will auch lernen, mit den Menschen um mich herum, die am Leben leiden, nicht mit schnellen und billigen Antworten zu begegnen, die letztlich keinen Trost spenden können, sondern ich will lernen, zu klagen mit denen, die krank sind, zu klagen mit denen, die Verlust erlitten haben und darauf zu hoffen, dass Gott auch ihren Blick weitet. Erlöse mich von dem Bösen. Darauf hoffe ich und dafür bete ich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind jetzt in dieser Predigt einen weiten Weg gegangen. Auf der einen Seite leben wir in einer Welt, die Schönes und Gutes für uns bereithält. Auf der anderen Seite aber auch in einer Welt, die häufig so grausam erscheint. Wir leben in einer zerrissenen Welt. Das sehen wir Tag für Tag. In manchen biblischen Texten wird die Hoffnung greifbar, dass sich eines Tages alles radikal ändern wird. Dass Ungerechtigkeit lagen und kleiden ein Ende haben werden. Dass Gott seine Herrschaft vollständig aufrichten wird. Durch Jesus bricht aber diese Herrschaft schon jetzt, heute hier in Würzburg an. Und wie das konkret aussehen kann, haben wir jetzt nochmal habe ich versucht, an diesen einzelnen Vaterunser zu zeigen, indem ich mich dafür einsetze, dass Menschen, die leiden, geholfen wird. indem ich mich vertrauensvoll von Gott abhängig mache, indem ich mir vergeben lasse und dadurch Heilung für mich und in den zwischenmenschlichen Beziehungen erfahre. Und indem ich die Hoffnung darauf setze, dass Erlösung von dem Bösen möglich ist und Raum zur Klage eröffnet wird. Zum Schluss werde ich jetzt das Vaterunser nochmal beten und ich werde an den Stellen, an denen ich jetzt auch eingesetzt habe, kurz innehalten. Und in diesen kurzen Phasen der Stille habt ihr die Möglichkeit, euch im Stillen einzuklinken. Vielleicht zu klagen, vielleicht um Vergebung zu bitten, vielleicht die Bitte um diese, vielleicht um, dass die Bindungen, denen ich mein Leben gehängt habe, aufgelöst werden. Also ihr habt die Möglichkeit, euch mit eurer Situation, mit eurer Geschichte jetzt in dieses Gebet einzubringen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.